Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite die großartige, die wundervolle, die strahlende, die schöne Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Hallo, du wundervolle, großherzige, einfach attraktive, liebste Katrin Jakob. Ich finde es immer geil, wie du mich vorstellst. Eigentlich hänge ich hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve abends und denke so und habe gerade ungefähr 8-mal gegähnt.
Das darfst du doch nicht sagen. Wir sind hier perfekt geschminkt ins rechte Licht gerückt, obwohl wir haben schon auch so auf die in Anführungsstrichen Hosen runtergelassen, wie wir hier aufnehmen, so auf 7:30 Meditationskissen, halb im Schrank mit Paravent. Selber zusammengeklöppelt alles. Aber
geklöppelt ist
naja, die Stimmung ist ungebrochen gut. Wir
das
haben
stimmt.
Eben gerade schon eine Folge aufgenommen und trotzdem habe ich Bock weiterzumachen. Wenn
ja.
Das nicht für diesen Podcast spricht, dann weiß
ja.
Ich auch nicht. Liebe Kim, du hast wieder mal eine historische Figur mitgebracht. Eine historische Figur, eine historische Frau. Eine Frau von früher, von ganz früher, aus den Geschichtsbüchern.
Von damals, von vor 226 Jahren. Also da ist sie circa gestorben. Auch schön, ne? 226 Jahre, aber da ist sie circa gestorben. Weil ich jetzt gerade nicht genau weiß, ob ich richtig zurückgerechnet habe. Aber so um und bei. Katharina die Große aus Russland. Das ist
wow.
Die Person, die ich euch mitgebracht habe. Eine Deutsche, by the way.
Ja.
Sie ist mit 15 Jahren, kam die deutsche Prinzessin Sophie nach Russland, weil sie Zarin von Russland werden wollte. 34 Jahre regierte sie als Katharina die Große den Agrarstaat. Denn da sah sie die Kernkompetenz auf jeden Fall. Und ein Zitat habe ich mitgebracht.
In Weizen?
Landwirtschaft.
Okay. Okay,
genau.
Also nicht nur Weizen und so, sondern, also Weizenanbau, meine ich jetzt Getreide, sondern alles.
Landwirtschaft, Agrar, genau.
Landwirtschaft,
ja.
Zack.
Wie Agrarwissenschaften, das hat sie versucht einzuführen, hat aber niemanden gefunden, da komme ich aber später dazu. Kleiner Cliffhanger, wahrscheinlich werde ich es nachher vergessen, seht es mir nach. Aber es gibt eine wahnsinnig tolle Dokumentation beim MDR, den Link packe ich euch auch unten dann in die Shownotes, in den Episodenbeschreibungstext. By the way, wir packen da auch immer unsere Kontaktmöglichkeiten rein. Das ist mal ein ganz toller Linktree-Link, da könnt ihr raufklicken und dann öffnet sich alles Mögliche, wo ihr auch sonst noch den Podcast findet. Und lasst uns gerne Rezensionen da, bewertet uns bitte nur positiv, wir weinen sonst, das wollt ihr nicht. Und ja.
Kim hat gerade übrigens die Augen geschlossen, während sie das gesagt hat.
Ja.
Also höchste Konzentration
auf
die Eigenwerbung.
Mein Gott.
Nein. Also immer wichtig, direkt auch am Anfang des Podcasts. Wir freuen uns immer über Sternchen, Glocken, was auch immer. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Linktree, der Link ist unten in den Shownotes. Vielen Dank.
Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Katharina die Große, a.k.a. Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Mein großes Unglück ist es, dass ich nicht ohne Liebe leben kann und ich weiß nicht, ob diese Veranlagung des Herzens ein Laster ist oder eine Tugend. So zumindest schreibt sie es in den Memoiren. Und vielleicht
kennt ihr... Das ist ja Stoff für den besten Groschenroman eigentlich.
Ja, genau.
Ja.
Ihre Gegner degradierten sie ja als sexmachtgierige und männermordende Frau, die es angeblich ja auch mit Tieren getrieben haben soll. Eieiei, also ach, ihre Scheiße, Macht
das war lässt groß. Sich hier mal so im Halbsatz droppen. Hat uns das nicht jemand vorgeschlagen? Hat dir uns Katharina nicht jemand,
die, ja, die Katharin? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du, das ist eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit und ich habe doch mal in einer Sprachnachricht zu dir ketzerisch behauptet, Katharina die Große, oh, das große Vorbild von Putin. mal gucken. Ich erzähle euch jetzt und dir ein bisschen was von Katharina der Großen und vielleicht zieht ihr Parallelen. Ich in meinem Kopf habe es getan, aber vielleicht hinkt der Vergleich ja auch. Am Ende seid ihr schlauer und wir sind gespannt, was ihr dazu berichtet. Ihr könnt uns ja überall erreichen, wie schon erwähnt.
Genau, finales Urteil kommt dann noch.
Genau.
Ja.
Also schade ist im Nachhinein, also sie hat sehr viele politische Erfolge erzielt, aber ihre angeblichen Liebesgeschichten sind die halt, die dann allen im Gedächtnis bleiben, ne? Also die ketzerische Mundpropaganda und dann eine, ich weiß, du wirst das jetzt hassen, dass ich sage, aber mein lieber Geschichtslehrer, Herr Spengler, der sagt ja immer, prüfe immer.
Ich liebe Herrn Spengler.
wer schreibt die Geschichte, ja? Und sie hat das schon gewusst und hat ja ganz viel Memoiren und auch schon gesagt, was sie auf ihrem Grabstein stehen haben will, wie sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben möchte und hat auch viele Dinge natürlich beschönt, wie zum Beispiel auch den vermeintlichen Mord an ihren Ehemann. Und hat
Ja.
Oh, ho, ho, ho. Mhm. Ich kann auch verstehen, warum Shakespeare, wer auch immer Shakespeare war, das ist ja auch noch nicht final geklärt und wird sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr klären lassen.
Ob es eine Frau war, wissen wir auch nicht, ne?
Genau. Und ob es nicht einer aus den adligen Kreisen war. Deswegen alle, die Bridgerton lesen oder sehen, nicht lesen, sondern sehen auf Netflix, wenn wir hier so eine Form von Schleichwerbung, wir werden nicht bezahlt dafür machen. Da gibt es ja auch eine aus den adligen Kreisen, die halt Miss Whistleblow ist. Auf jeden Fall angucken. Ich liebe Bridgerton. Alleine wegen der diversen Besetzung macht das unfassbar gute Laune fürs Auge, sich das anzugucken. Aber jetzt schweife ich schon wieder sehr stark ab. Zurück zum Thema Katharina die Große.
Darf ich zwei Fragen stellen?
Ja.
Genau. Du hast gesagt, sie heißt Katharina die Große, weil worunter sie ja nun bekannt wurde. Mhm. Warum hast du eben gesagt, Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst?
Ja.
Und warum deutschstämmig und Russland, wo sie doch in Polen geboren ist?
Mai. So, die Deutsche auf dem Zarenthron. Ja, wie kam das zu einer der berühmtesten Personen der Weltgeschichte überhaupt? Wir beginnen wie immer in der Kindheit. Katharina II. Wurde 1729 als besagte Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst und Tochter eines verarmten preußischen Prinzen geboren. Als Prinzessin Sophie Friederike von Anhalt-Zerbst wächst sie in einem der ärmsten Fürstentümer Deutschlands auf. Ihre Familie besaß zwar nicht viel Vermögen, war jedoch mit zwei der einflussreichsten Familien Deutschlands verwandt, den Anhalts und den Holsteins. Und die junge Sophie,
immerhin.
Ja, ne? Mhm. Beziehung. Ohne Netzwerk geht nichts, wenn wir jetzt mal T-Shirt zitieren dürfen. In dem Zusammenhang, okay. Die junge Sophie erhielt ihre Bildung und strenge Erziehung und bezeichnete in ihren Memoiren natürlich ihre Kindheit als überaus uninteressant. Im Verhältnis zu dem, was danach geschieht, ist die Kindheit ja auch wahnsinnig uninteressant. Mit 10 wurde sie dann die zukünftige Kaiserin, dem Ehemann vorgestellt, also 10 Jahre alt, ne?
10. Oh Mann, ey.
Den ihre Familie für sie ausgesucht hatte. Das war damals ein Verschachern der Kinder letzten Endes. Du hast auch Strategen, also da wurde, gab eine Liebesheirat damals nicht unter den Adligen, sondern da wurde strategisch verheiratet. Und sie wurde dann nämlich ihrem Cousin zweiten Grades Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorp vorgestellt. Er trug später den Namen Peter der Dritte und war von seiner Tante und Zarin von Russland, die amtierende Zarin Elisabeth zum Nachfolger und Zarin bestimmt worden. Elisabeth selbst war unverheiratet, wollte sie auch nicht, Zeit ihres Lebens, da musste sie auch richtig für kämpfen, also Elisabeth jetzt, ne, und ist auch kinderlos geblieben.
Ich will nicht heiraten, ich bin adlig, aber ich möchte das nicht, finde ich gut.
Ja, du, Halleluja. Also ich komme ganz kurz noch zur Zarin Elisabeth, versuche sie so grob zu skizzieren, weil auch da gibt es Parallelitäten mit der Katharina nämlich, die Elisabeth als großes Vorbild hatte, auch wenn Elisabeth es eigentlich nicht ganz so liebevoll mit ihr meinte. Da komme ich auch noch mal dazu. Ich hoffe, dass ich irgendwie diese 30 Minuten, also wir planen ja immer zwischen 30 und 45 Minuten zu bleiben, aber ich kriege es hin. Ich bin eine frohe Mutter. So.
Sonst machen wir Teil 2. Das ist ja alles sehr verzwickt hier.
Also die angebahnte Ehe des russischen Zaren mit der preußischen Prinzessin sollte die Verbundenheit der russischen Monarchie mit Preußen stärken und den österreichischen Einfluss auf die russische Krone verdrängen. Das war der Plan von Zarin Elisabeth. So, Elisabeth hatte eine unglaubliche Schönheit im Vergleich zu Katharina, deutliche Schönheit, und die war so überwältigend und sie hatte ein Luxusbedürfnis, aber ihre Sinnlichkeit, das war immer das Tagesgespräch. 20 Jahre herrschte Elisabeth über Russland und ihr Lieblingsfeind war nämlich Friedrich der Große. Und ihr Tod im Januar 1762, dann nachdem auch die Verehelichung dann stattgefunden hatte, rettete den Friedrich den Großen vor dem Untergang. Und die Elisabeth, die Tochter des großen Reformzaren Peter I., dem Großen, überließ das Regieren ihren Favoriten, gab sich als freigebige Barockfürstin und unterfütterte mit der Entlassung vieler Ausländer ihre Propaganda, Russland den Russen zu übergeben. Also zurückzugeben. Vor allem aber war sie eine ausgesprochene sinnliche Frau, wie eigentlich auch Katharina. Es gab ja viele Ähnlichkeiten mit Katharina. So, mit
14, nur, dass sie nicht so schön war.
Ja, angeblich.
Und verheiratet war. Mit 17, ne? Sie war relativ jung noch.
Ja, also sie wurde bereits mit 14
den Peter heiratet.
Sie wurde mit 14 bereits an den St. Petersburger Hof gerufen, um dann ja mit Peter III. Verheiratet zu werden. Katharina, also sie wird dann Katharina, ne? Wir kennen sie jetzt noch als, ich sage mir jetzt einfach Sophie. So, Sophie Friederike Auguste ist mir ein bisschen zu lang, ich sage jetzt mal Sophie. Sophie kommt mit 14 an den Hof und erkennt auch die Chance. Sie ist halt unfassbar besessen vom Ehrgeiz. Sie will unbedingt die Zarin werden, ja? Also das ist ihr Ziel. Und sie büffelt und lernt dann 4 Sprachen. Und Russisch wollte sie so perfekt beherrschen, dass sie sogar dann erkrankte. Und dann wurde dem Volk dann auch mitgeteilt, die ist jetzt gerade krank, weil sie sich so verausgabt hat beim Russischlernen. Das hat ihr gleich Pluspunkte gebracht.
Burnout.
Volk. Und ja, die hat auch nachts gelernt und sie ist sehr schnell dann zum orthodoxen Glauben konvertiert und erhält dann
den Namen. Auch ein,
ja?
Ich habe hier ein interessantes Zitat auch noch gefunden aus ihrer Biografie, was das ziemlich deutlich macht. Ihr war der Typ nämlich ziemlich egal. In der Biografie heißt es, er, der Großfürst, war mir angesichts seiner Veranlagung ziemlich gleichgültig. Nicht aber die russische Krone. Also das verdeutlicht schon das, was du gesagt hast. Ne? Ich will da unbedingt und so. Und als junges Mädchen, ne? Sie ist jetzt gerade mal 16, als sie heiratet.
Ja, und er hat halt angeblich, das ist, weiß man auch, also aus ihren Memoiren abgeleitet, sie hat das natürlich alles verschönert im Nachhinein, damit man auch erklären konnte, dass sie so stark, warum sie kein Interesse an der Ehe hatte oder an ihrem Mann hatte. Sie hat ihn immer als Holzkopf dargestellt. Holzkopf ist ein Begriff, den ich jetzt hier präge, weil er angeblich nur die Zinnsoldaten im Kopf hatte, sich überhaupt nicht für die Politik interessierte und eigentlich immer nur Spaß haben wollte. Und er hat sie auch echt angeblich denunziert, indem er gesagt hat, ja, du musst jetzt vor meinem Zimmer Wache stehen. Und das hat sie dann auch über mehrere Stunden gemacht. Und eigentlich, also innerlich hatte sie eine absolute Wut auf den Dude und hat das aber durchgezogen, weil sie ja das Ziel, die Krone, wie du so schön gesagt hast, im Kopf hatte und das wollte sie auch verfolgen. Also sie hat ihn wirklich verachtet.
Aber hat Kinder mit ihm gekriegt, oder?
Nein. Oder nein. Also es gab auch vermutlich oder mit ziemlich großer Bestimmtheit gar keinen Sex zwischen den beiden. Also sie blieb kinderlos von ihm. Sie arbeitete hart daran, das Wohlwollen der Kaiserin Elisabeth zu erringen und möglichst viel Wissen anzuhäufen, das für ihre spätere Rolle nützlich sein würde. Sie ist konvertiert, sie hat den Namen Ekaterina bzw. Katharina dann angenommen. 1745 war es dann endlich soweit, sie heiratete ihn schließlich mit 16 Jahren. Das dauerte aber ewig, bis die Elisabeth dann nun starb. 17 Jahre hat es dann gedauert. Da wurde erst 17 Jahre später wurde Peter III. Dann endlich Zar von Russland. Und sie sagt, also sie hinterlässt in ihren Memoiren, dass es halt traumatische Jahre waren. Die Ehe blieb kinderlos. Es wird behauptet, ne, wie schon gesagt, dass die beiden keinen Sex hatten. Aber die Elisabeth sorgte dafür, dass dann die liebe Sophie, a.k.a. Katharina, einen Liebhaber bekam, dass sie dann ein Kind zur Welt brachte. Und sie hat einen Sohn zur Welt gebracht und der wurde ihr direkt nach der Geburt entrissen und in die Obhut von Elisabeth.
Angeblich von ihrer Affäre Sergei Satikov.
Genau, Elisabeth hat auf jeden Fall den Sergei der Katharina vorgestellt und zwar eingefädelt und so kam dann auch der Thronfolger zustande, weil er, der Peter hatte seine eigene Liebhaberin. Und die hat er dann auch, obwohl sie ja nun geehelicht waren, der hat er den Katharinenorden, nee, den Elisabethorden verliehen. Das ist sowas wie eine Verlobung. Und das war wie ein Affront gegenüber von Katharina. Aber das war auch auf jeden Fall später, nachdem er, glaube ich, nämlich schon Zar geworden ist. Und er regierte dann auch nur ein halbes Jahr und er hat einen Fehler gemacht, nämlich er hat keine Zeremonie veranstaltet. Er hat das nicht für wichtig erachtet. Und das hat Katharina tatsächlich genutzt, weil dem Volk war dann, ja, sozusagen, für das Volk gab es diese Zeremonie nicht, dass sie ihn beklatschen konnten und in allen Köpfen jetzt drin war, dass er der neue Zar ist. Und hat dann einen Staatsstreich verübt, bei dem er entthront wurde und aus nie ganz geklärten Gründen zu Tode kam. Bei der MDR, also bei der Reportage, die im MDR ausgespielt wurde, wurde schon klar, dass das ein Komplott war von ihr und einem aus der Garde, nämlich einem ihrer Liebhaber, jemand, der auch viel zu sagen hatte. Und die von Elisabeth bzw. dann von ihm begonnenen Reformen führte Katharina als seine Nachfolgerin weiter. Und Peter hatte nämlich nur wenige Verbündete in Russland und seine Ehefrau zählte nicht zu ihnen. Und während er nämlich sein Liebesleben mit seiner Geliebten öffentlich machte und ihr sogar vor dem Adel diesen Orden verlieh, der einer Verlobung gleichkam, und Katharina drohte dann nämlich die Verbannung, also das war ziemlich dann offensichtlich, dass Peter keinen Wert auf Katharina legte, handelte sie relativ schnell, verbündete sich dann auch mit der Kirche. Peter hatte der Kirche wohl gerade Gelder auch gestrichen und legte keinen Wert auf die Kirche und hat da sehr... ist da in die Missgunst gefallen und auch bei weiten Teilen des Adels und des Militärs. Und dementsprechend haben sie sich dann mit Katharina verbündet. Auf jeden Fall, die offizielle Variante für das Volk war, dass Peter an einer Krankheit erlitt. Und bis heute sind sich die Historiker uneinig, ob nun seine Frau oder einer der vielen politischen Gegner dahinter steckte. Aber auf jeden Fall ist der Putsch geglückt. Und übrigens ist das ein Putsch, den auch die Elisabeth damals bei ihrer Halbnichte Anna gemacht hat. Weil Elisabeth war eigentlich eine Thronfolgerin, wurde aber, ich glaube, zweimal übergangen. Und 1941 hat sie dann ihre Halbnichte weggeputscht.
1741?
Ja, entschuldige, danke. Genau. Ja. Danke. Ja. 1741 weggeputscht und hat dann auch zum Beispiel nie zweimal hintereinander im gleichen Zimmer geschlafen, weil sie immer Angst hatte, dass jemand sie umbringen könnte. Und
gut, die musste aber erstmal weg und dann kam Peter, ne? Also sozusagen, das war vor Peters Zeit.
Ja, Elisabeth ist gestorben und dann ist Peter an die Macht gekommen für ein halbes Jahr und dann hat Katharina ihn weggeputscht. Weggeputscht klingt immer so nett, netter als ermordet.
Geil, klar, aber der war auch scheiße zu ihr. Obwohl, das war, wie kann man denn wegputschen, wenn man nicht die rechtmäßige, sozusagen, in der Folge ist, geehelicht. In der Thronfolge.
Sie hat ja geehelicht.
Ja, schon. Weggeputscht, hat sie ihn getötet? Ach, sie hat ihn getötet.
Ermorden. Also die Frage ist ja, ob sie ihn, also sie hat ihn nicht direkt ermordet, aber es wird die Historiker munkeln. Dass das sozusagen entweder ein Auftragsmord war oder ein politischer Gegner. Aber es, ja, genau.
Ah, okay, aber da kam ihr wahrscheinlich einer ihrer Liebhaber zu Hilfe, ne?
Aus der Garde, das ist der.
Irgendein Kommandant, genau. Alexei Orlov.
Orlov, jawohl.
Schritt zur Tat. Mein Gott, das ist ja Eine ausgebuffte.
In ihren Memoiren schreibt sie, es gibt keine mutigere Frau als mich. Ich besitze schrankenlose Kühnheit. Mit eisernem, unerschütterlichen Willen reformiert sie in 34-jähriger Herrschaft, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also Staat und Gesellschaft fördert Kunst und Wissenschaft, führt Russland an die Spitze der europäischen Großmächte. Dann 1796 stirbt sie, aber bis dahin ist auch noch recht viel passiert und das Russische Reich umfasst ein Sechstel der Erde. Auf ihrem Grabstein, by the way.
Das tut sie im Moment immer noch. Also Russland ist nach wie vor ja das größte Land flächenmäßig der Welt.
Ja, danke an Katharina die Große. Wer weiß, was da noch alles kommt jetzt. Und jetzt sind wir aber wieder im Frühjahr. Also nicht im Frühjahr, sondern früher. Auf dem Grabstein hat sie schreiben lassen, sie trachtete danach, ihren Untertanen Glück, Freiheit und Wohlstand zu verschaffen. Wie Elisabeth, sie war nachsichtig, von heiterem Naturell, hatte eine republikanische Seele und ein gutes Herz. Also sie schreibt auch wirklich wie Elisabeth, ja? Also ihr großes Vorbild war wirklich Elisabeth. Das hat Zarin Katharina II., die Große, für ihren Grabstein verfasst. Und als sie dann starb, hat sie übrigens auch, also nicht nur Russland zu einer Großmacht verholfen und zur Moderne aufgebaut, sondern auch sondern auch Institutionen geschaffen, wollte ganz gerne die Leibeigenschaft abwenden und hat sich mit Voltaire immer ganz viel ausgetauscht. Voltaire hat sie übrigens dazu angetrieben, dann auch den Krieg gegen die Türken zu führen. Und ihr ging es auch darum, ich wollte Russin sein, um von den Russen geliebt zu werden. Und sie sah sich selbst als Anhängerin der Aufklärung an, als eine Herrscherin, die vorrangig ihrem Volk dienen wollte. Und sie las als junge Frau auch die Werke von Voltaire, korrespondierte ständig mit ihm. Es war ihr ganz wichtig, auch von den Großen der Zeit der Aufklärung akzeptiert und bewundert zu werden. Und genau.
Also Voltaire, einer der meistgelesenen und auch einflussreichsten Autoren der Aufklärung. Und wenn ich mir hier noch so eine Quelle vornehme, da heißt es auch, also sie war wirklich im Sinne des aufgeklärten Absolutismus unterwegs und versuchte eben auf vielen Gebieten die Reformen durchzuführen. Ne? Und das nicht nur in Landwirtschaft, Industrie und Handel, sondern auch Kunst, Kultur und Wissenschaft. Ne? Also hat unglaublich viel auch wirklich in allen möglichen Gebieten bewegt für dieses Land. Ne?
Ja.
Also
ich fand es auch krass, also sie hat, ein Zitat von ihr ist auch noch, wenn man in ein Dorf kommt und einen Bauern fragt, wie viele Kinder er hat, wird er sagen 10, 12 oder sogar 20. Und wenn man ihn dann fragt, und wie viele leben davon, dann sagt er 1, 2 oder 3, selten 4.
Mhm.
Und Zarin Katharina ließ die Bevölkerung gegen Pocken impfen, senkte damit die Kindersterblichkeit erheblich, wollte ganz gern, wie schon gesagt, die Abschaffung der Leibeigenschaft durchsetzen. Das war ein bisschen schwierig, weil der Adel hat ihr den Titel Katharina die Große verliehen, hat aber ihre Reform natürlich, zerredet, weil die Leibeigenschaft ist schon zum Vorteil des Adels. Und sehr, sehr klug und damit war sie wirklich eine Innovationstreiberin, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo auf der Welt schon das gab. Also 1767 beauftragte sie eine Kommission, die eine neue Gesetzgebung für Russland ausarbeiten sollte. Die bestand zum größten Teil aus Adligen, die ihre wirtschaftlichen Interessen gefährdet sahen. Sie verliehen der Regentin dann diesen Titel, aber zerredeten sie. Dann hat sie das Gremium erstmal auf ungewisse Zeit vertagen lassen. Und die Bevölkerungsanzahl stieg übrigens, hat sich fast verdoppelt in ihrer Amtszeit von 20 auf 36 Millionen. Und die rechtlose Landbevölkerung wurde immer unzufriedener. Und dann hat sie was nicht so Kluges gemacht. Sie hat dann den Kosakenaufstand blutig niedergeschlagen. Und Voltaire hat es dann scharf kritisiert und sie sagte dann, das ist sehr bekannt, dieses Zitat von ihr, ihr Philosophen habt es gut, ihr schreibt auf Papier und Papier ist geduldig, ja, also in Träumereien und wie alles so sein soll, aber ich, unglückliche Kaiserin, schreibe auf der empfindlichen Haut von Menschen. Also bei ihr hat ein Gesetzentwurf letzten Endes auf Papier sofortige Auswirkungen und manchmal auch verheerende, ja. Sie hat das, was Elisabeth eigentlich gemacht hat, das heißt sozusagen die Ausländer rausgeworfen, hat sie korrigiert und gesagt, hey, also kommt her, ich möchte ganz gerne ein multiethnisches Reich haben. Und so hat sie tausende Einwanderer aus Deutschland auch einwandern lassen, die dann in den 1760er Jahren über 100 Ortschaften an der unteren Wolga aufbauten. Und auf ihre Kappe gehen auch die zwei Türkenkriege und die Annektierung der Krim, die Russland den Zugang zum Schwarzen Meer sicherten. Und genau, mit drei Teilungen Polens vergrößerte sie das Land im Westen um eine 500.000 Quadratkilometer. Mit eisernem, unerschütterlichen Willen reformierte sie in 34-jähriger Herrschaftszeit Staat und Gesellschaft, fördert Kunst und Wissenschaft, führt Russland an die Spitze der europäischen Großmächte, die dann anfing, natürlich diese Behauptungen aufzustellen. Sie hat aber, was sie gemacht hat, ist, sie hatte unfassbar einflussreiche Liebhaber, die sie immer instrumentalisieren, wenn man gar von manipulieren sprechen möchte.
Einer davon hat ja ihren Mann umgebracht, den Zaren von Russland. Also das muss man schon mal so weit hinkriegen.
Und einer davon ist dann tatsächlich losmarschiert, der ähnlich veranlagt war wie sie. Der hat ihr dann übrigens auch die nächsten 15 Liebhaber ausgesucht. Und das ist etwas, was aber krass, ne? Am Hofe war das ja üblich, nur dass das normalerweise dann ein männlicher Herrscher war, ne? Und wenn das eine Frau gemacht hat, wurde das natürlich in den Dreck gezogen. Interessanterweise, wir kennen das heute noch von Männerhühnern rum und das sind dann die geilsten Hechte und Frauenhühnern rum, ja, das sind dann die größten Schlampen, ne? Das war damals auch
außer
schon
Katharina
so.
Halt, ne?
Ah, ja. Und
also wir haben ja schon einige, war nicht hier Elisabeth I., die war doch auch so eine, also jetzt von England.
Genau. Nee, auch die Elisabeth, die von Russland war
die
auch.
Die zweite?
Auch so eine. Genau. Die war auch so eine. Genau, ja. Also sie hatte über 20 Liebhaber auf jeden Fall. Hat auch teilweise recht lang an ihnen gehalten. Und der eine, der auch dann in den Türkenkrieg, nennt sich das dann auch, gezogen ist für sie, das heißt, dass sie heimlich geheiratet hätten. Diese Ehe hielt aber dann doch nur, oder ja, wenn es dann eine Ehe war, nur 2 oder maximal 4 Jahre. Dann war er eh weg und unterwegs und hat dann alles aufgebaut und viel Geld auch dann mitgenommen. Und dann hat sie sich aber auch selber nochmal überzeugt, dass das auch alles wahr war, weil es heißt, es gibt diese Dörfer und angeblich seien das Pappdörfer gewesen, was aber faktisch nicht richtig ist, weil sie ist durchgereist und es leben auch an dieser Route weiterhin, also diese Dörfer sind vorhanden. Also es spricht auch nicht dafür und er sagt halt auch, oder die Historiker sagen auch, wer invasiert denn in die Türkei, wenn nicht große Flotten im Hintergrund sind. Also es geht ja kein Einzelner oder keine Truppe von 100 Leuten rüber und sagt, ja, so hier sind wir jetzt und jetzt übernehmen wir. Ne? Also es passt nicht zusammen. Also es ist halt auch eine üble Nachrede. Und auf jeden Fall stirbt sie dann 1796, wäre krass, dann wäre sie kryokonserviert gewesen. und sie hat, die große Frage, die man sich immer stellt, so diese Erfolge, die sie hat, hat sie auf jeden Fall ihren 20 Liebhabern auch zu verdanken, von denen die Biografen auch berichten. Und ich finde, der MDR, ich teaser jetzt mal an, bringt gute Ergebnisse. Warum? Also die Frage, die sie sich stellen, ist, sind die amorösen Abenteuer nur Zweckbündnisse einer machtbesessenen Zaren oder die verzweifelte Suche nach einer leidenschaftlichen Frau, nach Liebe und persönlichem Glück? Ganz gut auf den Punkt, denn sie sagen beides. Ja, also sie war schon eine kalkulierende und berechnende Person, hat dann aber trotzdem auch geliebt.
Ja, also dieses Eingangszitat, was du gebracht hast, das trifft es schon ganz gut. Ne? Das ist einerseits, also sie macht aus diesem, also es klingt so ein bisschen, als sei sie Opfer dessen, aber sie nutzt das auch zu ihrem eigenen Vorteil, ne? Und ist natürlich dann hin und her gerissen zwischen, nutze ich das jetzt für meine politischen Zwecke oder sehnt sie sich dann auch nach der Liebe? Also es klingt schon sehr sehnsuchtsvoll und trotzdem manipuliert sie die ja auch. Ne?
Also schon und krass. Sie schafft auch die Konkurrenz aus dem Weg, ne? Also auch ihren Sohn. Lässt sie aufspüren und herausfinden, ob er eigentlich weiß, wer er ist und dass er ein Thronfolger ist. Und er antwortet aber immer nur wirr, also wie ein Schwachmat. Ich glaube, sie betitelt es anders, aber und lässt ihn dann trotzdem umbringen. Also,
auch den Sohn. Die Tochter stirbt ja 3 Jahre nach der Geburt, ne? Also genau. Anna, sie hat ja noch eine Tochter.
Aber der Sohn, sie hat keine Bindung zu dem Sohn, ne? Der wurde ihr direkt nach der Geburt weggerissen. Und da weiß sie auch, sie ist ein Instrument für die, für ihr großes Vorbild, also für Elisabeth. Und dass sie einfach nur
Gebärmaschine in dem Fall.
Genau.
Oder als Reproduktionsmaschine.
Das war ihr Sinn. Und das ist dann auch, deswegen ist die Gefahr ja auch sehr groß, dass sie in die Verbannung gerät, ne? Weil sie hat ja für den Thronfolger gesorgt und eigentlich war sie dann nutzlos danach.
Weißt du, an wen sie mich auch ein bisschen erinnert? Wir haben neulich nochmal wieder über Kleopatra gesprochen, ne? So Frauen, die so eine riesengroße, oder Menschen, die eine riesengroße Macht haben, aber bei Kleopatra war das ja auch nochmal ultra brutal, auch wie sie vorgegangen ist. Und sie musste sich ja auch durchsetzen, ne, bei den ganzen Männern als letzte Pharaonin und so. Aber das ist schon auch, also Katharina die Große, die, es passt ja so ein bisschen gerade in die Zeit und auch zu verstehen, woher Russland auch diesen Stolz hat, immer noch diese Weltmacht zu sein, ne? Und ich glaube, Katharina hat da einen ganz, ganz großen Teil in diesem Kapitel, ne? Oder hat ein riesengroßes Kapitel beigetragen zu der russischen Geschichte. Und das Russland, was sie nun auch ja erweitert hat, ne, Krim und so auch große Teile der Ukraine logischerweise. Übrigens hat sie die Hafenstadt Odessa gegründet, habe ich gerade noch mal gefunden. Also das ist sehr, sehr viel auch mit Stolz verbunden, offensichtlich diese Frau. Und ich finde es gar nicht so abwegig, was du zu Beginn dieser Folge gesagt hast, nämlich, dass sie als Vorbild fungiert, auch für einen Wladimir Putin. Das kann ich mir durchaus vorstellen, obwohl sie eine Frau war, dass er da sehr, sehr stolz auf Katharina die Große blickt und das als Teil seines Narrativs ja auch nimmt.
Also es gibt unfassbar viel, ne? Ich bin jetzt sehr an der Oberfläche geblieben, was Katharina angeht. Es gibt unfassbar viel noch über sie nachzurecherchieren. Also selbst wenn ihr euch, glaube ich, den Wikipedia-Eintrag anguckt, da steht auch nochmal en detail die Innenpolitik, die Außenpolitik und
die Reformen und all das. Polnische Teilung, also auch ihre Preußenpolitik, ne? Also sie hat die ja eigentlich fortgesetzt. Also die Preußen, die pro-preußische Außenpolitik hat sich mit denen verbündet und dann Polen aufgeteilt mit denen und so. Also da kann man sich noch verlieren. Ich meine, die ist ja auch relativ alt geworden, oder?
Naja, sie hat einen Schlaganfall Ende gehabt, ne?
Ja.
Also für die damaligen Verhältnisse ist sie schon alt geworden.
Über 70. Jetzt,
genau.
Nicht ganz.
67, glaube ich, ne? Jetzt habe ich hier gerade schon zugemacht, weil ich dachte, wir gehen jetzt aufs Ende zu.
Nee, stimmt. 96 ist sie gestorben und sie ist 29 geboren. Also nach Adam Riese ist sie noch nicht 70 gewesen.
Mit 67 Jahren ist sie an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Und genau, ja.
Krass.
Ja, also eine spannende
Persönlichkeit. Ja, ich weiß nicht, starke Frau?
Fragezeichen. Definitiv starke Frau. Absolut.
Definitiv starke Frau. Ist es ein Vorbild? Ja,
ich glaube, für die damalige Zeit schon.
Ja, sicher. Für viele Russen ja auch nach wie vor. Die Mutter des Volkes, so, ne?
Ja, also wir gucken aus einer heutigen Perspektive, die ja eher Richtung Frieden und liebevolles Miteinander gedreht ist. Aber für die damaligen Verhältnisse, Landerweiterung, dem Volke Gutes tun und aus der Leibeigenschaft befreien wollen, also mit idealistischen Ansprüchen starten und dann aber irgendwo doch eingeholt zu werden. Und im Gegensatz zur Queen Elizabeth, sag ich schon, der Elisabeth, die 1500 Roben hinterlassen hat, weil die nämlich in Prunk und Gloria leben wollte und immer rauschende Feste feiern wollte. Das Einzige, wovon dann das rauschende Fest unterbrochen wurde, war das Beten. Gott, ey, an so einen Scheiß erinnere ich mich, ne? Dinge, unnützes Wissen sozusagen.
An das Beten erinnerst du dich vor allem, ne?
Nee, so an diese Anekdote, wo ich halt denke, so, what?
Ja, ja.
Und sie hat ja dann Russland schon zur Blüte verholfen. Und
ja.
War dann aber natürlich von einer Gier und einem Machthunger ergriffen und hat dann am Ende, als sie älter wurde, sie ist dann aufgrund von einer Krankheit auch in die Breite gegangen, hat sie sich ein bisschen ja, konservativer gezeigt in ihrer Innen- und Außenpolitik und hat dann nicht mehr die ganzen Innovationen oder Veränderungen und noch mehr Kriege angezettelt, sondern hat dann gesagt, ach Mensch, ach eigentlich kann ich auch mich ein bisschen mehr zurückziehen. Also da war sie nicht so prunkvoll, auch wenn sie, glaube ich, noch mal ein nettes Örtchen gebaut hat. Ach, belest euch da noch mal gerne weiter. Wir verlinken euch noch mal die Sendung im MDR und wünschen euch viel Freude, die Katharina, die Große, noch mal en detail euch anzugucken. Also na, ich finde schon, dass es eine starke und beeindruckende Frau ist.
Ja, ich will auf jeden Fall sagen, dass sie eine wichtige Person ist, auch um zu verstehen und erstaunlich aktuell ja das auch nochmal wird, gerade in diesen Zeiten, ne, wenn so Bilder bemüht werden und auch wird Krieg geführt gerade, weil jemand meint, das große Zarenreich wieder erobern zu müssen, um es jetzt mal etwas salopp zu formulieren.
Oder die Sowjetunion.
Ja, genau. Und da gehört diese Frau auch dazu, ne?
Richtig.
Das zu verstehen, das finde ich schon auch wichtig und passt.
Und auch
gerade
interessant,
so
wo wir Deutschen überall uns befinden, ne? Wir haben ja gerade auch Great Britain uns angeguckt, da sind auch, und dann hat, war das nicht auch Queen Elizabeth, die dann auch gesagt hat, meine Tochter muss nach Russland vermählt werden, damit wir da ein gutes Miteinander haben. Also wo die ganzen Kinder sitzen und die dann wieder Kinder gekriegt haben und Kindeskinder und hast du nicht gesehen. Ist ja alles miteinander doch irgendwo ein Stück weit verworren.
Mhm. Du hast auf jeden Fall geholfen, ein bisschen diese Verwirrung zu entwirren. Und ich finde, du machst das immer großartig, dass man Lust bekommt, sich mit diesen historischen Figuren auch zu beschäftigen. Es ist wahnsinnig komplex und natürlich können wir jetzt hier nicht jeden Feldzug und jeden ihrer 21 Liebhaber, obwohl das wäre auch sehr lustig gewesen, dann nochmal durchnehmen, sondern es geht hier auch darum, ja, ein bisschen neugierig zu machen. Ein paar Cliffhanger müssen wir euch ja da draußen auch noch lassen. Insofern vielen Dank, Kim, fürs Vorstellen und neugierig machen auf diese Frau, die definitiv noch ein bisschen Beforschung von jedem von euch da verdient. Könnt ihr natürlich selber entscheiden. Und Dankeschön auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Ja. Wen stelle ich dir nächstes Mal vor? Gute Frage. Das habe ich noch nicht abschließend mit mir selber geklärt. Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal einen Blick in unsere Liste werfen. Ihr schickt uns ja immer so wunderbare Vorschläge. Und da werde ich mich noch mal inspirieren lassen, wer mir da so über den Weg stolpert. Letztes Mal war Isabel dran. Also wir freuen uns immer, wenn ihr auch uns mal wen vorstellt und wir Zuhörerinnen sein können. Und Erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Bleibt gesund und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.